Gluck, 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 gluck.
Biertaucher-Podcast,
Folge 17.
17. Bonjour.
Bonjour, mit Horst Jens.
Und Gregor Bredun.
Ja, ein weiterer Abend hier im alten AKH.
Ganz genau.
Wieder vor dem Brunnen. Jetzt schaffen wir es aber. Jetzt haben wir einen richtigen Lauf. Jetzt müssen wir es ausnutzen. Jetzt ist nämlich noch Herbst. Jetzt noch die letzten schönen Tage. Und dann, wenn wir unsere Rollkragenpullover anziehen und unsere Kragen hochkrempeln, dann können wir uns eh überlegen, was wir dann machen.
Premiere, ich halte das Mikro erstmals, seit wir Podcast aufzeichnen, mit einem Mikrohalter.
Ja, das ist ein extra Zubehör, das sie dabei gepackt haben. Ich habe ja heute in der Früh diese Kralle, die wir sonst immer verwenden, um das Mikro an die Parkbank festzusuchen.
Und die regelmäßig meinen Ellenbogenkick nicht aushält, wenn ich zu viel Bier getrunken habe.
Ja, stimmt, das ist aber generell eine filigrane Geschichte. Nicht gefunden und deswegen heute mal so. Na ja, schauen wir mal.
Also ich habe eine tragende Funktion heute. Okay, was gibt's heute? Ich erzähle von der OLBC Sugar Camp Konferenz in Paris, ich beigewohnt habe.
Schön.
Und lamentiere über den Verlust meines N900 Handys, welches mir gestohlen wurde.
Aua.
Und vielleicht kann ich noch ein paar Couchsurfing-Erlebnisse erzählen.
Sehr gut. Ja.
Und du?
Ich werde heute erzählen über die Beta 1 von Ubuntu.
Ich bin so bleeding edge.
Ja, es blutet an allen Enden. Und dann erzähle ich noch über Anime, weil ich letztes Mal habe ich über Anime Night erzählt und jetzt habe ich wieder ein bisschen Nipp bekommen, reinzuschauen, was ich so getan hat am Anime-Markt. Und ja, davon werde ich erzählen. Und ja, wenn es sich noch ausgibt, werde ich noch so zwei Podcast-Empfehlungen reinschieben.
Sehr gut, sehr gut. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken bei unserem Flapper-Subventionator, der die Folge 12 mit 0,6 Euro geflattert hat.
Yeah.
Wer immer du warst, ich glaube, er war anonym. Vielen Dank.
Spitze, was für eine Folge war denn das?
Ich habe ein bisschen über Factory Farm erzählt und Armin war da und hat über Steuer erzählt.
Wie wir drüben waren, im Lokalen, genau. Ja, gar nicht vom Brunnen, ja, weiß schon. Das war eine Spitzenfolge, ja.
Echt?
Da warst du direkt vorm Hacker-Camp, deswegen vorm
so,
Chaos
genau,
Communication Camp.
Ja, ich erst gesagt, dass ich
ja, eben, das war noch alles spannend.
Noch.
Noch.
Ah, das ist jetzt ja schon Schnee von gestern.
Jetzt, wo du von Paris zu erzählen hast.
Na gut, haben wir sonst irgendwelche allgemeinen Ankündigungen? Yogis Vortragsserie.
Ah, geht weiter.
Donnerstags, ja, einfach schauen auf der Subotron-Homepage. Sollten wir ankündigen.
Ja.
Und.
Na, ich habe zurzeit gar keine Hausmeisterthemen. Also.
Keine Hausmeisterthemen. Dann kann ich ankündigen Game City Wien im Rathaus.
Ah,
24. Oktober, Samstag bis Montag. Und ja. Ich werde dort einen Stand haben.
Sehr gut.
Gleich beim Eingang. Eingang ist von der Rathausrückseite vom Friedrich-Schmidt-Platz.
Und das ist im Rathaus direkt
im drin. Rathaus, aber auf der Backseite sozusagen, auf der
wo
Rückseite vom
reingeht.
Rathaus, bei der U2-Station.
Ich glaube, ich war vor 5 Jahren mal dort oder so. Das gibt schon relativ lange, kann das
ja,
sein?
Ja, diesmal musst du gehen, an meinem Stand.
Ich werde
dir gleich ein T-Shirt überziehen und du wirst als Pinguin herumsitzen müssen.
Das sind ja großartige Aussichten. Ja,
wir könnten dort live so Besucher interviewen oder so Zeug.
Ich werde dann im Pinguin-Kostüm Dance Revolution spielen.
Genau.
Als besondere
Auflage.
Damit
wir sicher heiß werden.
Ja. Ja, leg los. Wie war Paris, oder?
Also Paris war cool. Christoph Derndorfer, den wir auch schon interviewt haben im Rahmen dieser Sendung, hat eben irgendwann mal auf der MetaLab-Liste gepostet, dass er nach Paris fährt, zur Sugar Camp. Das ist also eine Konferenz, die das Betriebssystem Sugar entwickelt, was eine spezielle Linux-Version ist, eine Fedora-basierte für die One Laptop per Child PCs, die aber auch ohne One Laptop per Child funktioniert. Also du kannst Sugar auf einen Stick drauf tun oder kannst es sogar in einer VirtualBox einfach so auf deinem PC
booten. So eine Live-Distro kann man es verwenden.
Oder? Ja, kannst du sagen. Ne? Und ist halt speziell geschnitten auf Unterricht in Entwicklungsländern.
Ja. Wie lange hat das gedauert?
Das war Samstag, Sonntag die Konferenz und ich bin also Freitag hingeflogen und Montag wieder zurück.
Mhm. Und ist es so Barcamp-mäßig oder ist es eher so mit fixen Vorträgen?
Naja, wir befinden uns da in Südeuropa, in Frankreich. Das heißt, die nehmen das alles weniger ernst mit Planung und so, sondern einfach nur sehr herzlich und sehr menschlich und sehr nett. Das heißt, man ist hingekommen und einen Tag, da haben sie sich wirklich angestrengt, da gab es wirklich den halben Tag, wenn wir nicht Kaffee getrunken haben, hat es wirklich Vorträge gegeben und Blog und so. Und der zweite Tag war dann aber nur geplant zum einfach hacken und coden. Also so wie wenn du dich ins MetaLab reinsetzen würdest. Und das war halt sehr schön. Du hast alle Leute, die du brauchst, was ich den Spezialisten für PyGTK oder für irgendwelche speziellen, obskuren Dinge, hast gleich am Tisch nebenan gehabt. Ne? Und hast dann gesagt, ja, ich brauche das und das. Und ja, ja, das könnten wir so machen und so. Und dann hat es dann am zweiten Tag auch noch kleine Vorträge gegeben, aber da bin ich dann schon gegangen. Ja. Und das Allerwichtigste halt am Samstagabend, wo es ein ganz schönes Essen in einem Pariser Restaurant gegeben hätte, ist mir am Weg dorthin in der Station Stalingrad mein N900-Handy geflattert worden.
Oh Mann.
Für unsere Nicht-Wiener Hörer gestohlen. Handtaschendiebstahl, also Hosentaschendiebstahl bitte, noch peinlicher als Handtaschendiebstahl, aus der Hosentasche herausgestohlen und ja, wie ich es gemerkt habe, war die U-Bahn-Tür schon zu, der Dieb war weg und ich habe dann den Samstagabend statt in einem Pariser Restaurant blöd auf einer Polizeistation verbracht und ganz am Schluss habe ich mich noch ins Restaurant geschleppt, aber da war dann irgendwie ja, kaum noch Stimmung.
Ja, ist eh klar. Und so, du hast es aber relativ schnell gemerkt, dass es gestohlen war. Das
ja, innerhalb von 2 Minuten, vielleicht 1 Minute, nur der hat es gestohlen innerhalb von 30 Sekunden und ist durch die Tür hinaus. Ja. Oh, also ich bin einfach nicht reif für das Pariser Großstadtleben. Ich bin ein Provinzei, komme aus Wien.
Der Ganoven dort hat dann das N900.
Ja, ich frage mich, was er macht damit. Es wird es
hardwaremäßig gesperrt werden. Er wird eine eigene Distribution dafür entwickeln und sie wird den Handymarkt neu aufrollen.
Ich hoffe, er verdickert es an irgendeinen Hehler und der Hehler verdickert es an einen Second-Hand-Shop und der verkauft es an einem Kunden und der merkt dann, dass es gesperrt ist und gibt es dann hoffentlich zurück und dann habe ich eine kleine Chance, dass ich es wieder kriege. Mhm. Aber was ich eher vermute, ist, dass das Handy schon unterwegs ist nach Afrika oder sonst irgendwo hin und sich dort jetzt halt jemand damit dann...
Du hast ja vorhin gemeint, dass die Hardware wieder steigt im Preis von...
Ja, ich habe mich jetzt natürlich erkundigt nach N900-Preisen. Ich habe es damals vor 2 Jahren, also 2010, im Februar gekauft für 500 Euro circa und jetzt ist der Neupreis über 600 Euro in Wien.
Wahnsinn. Es wird so ein Sammlerstück, ich sagte das. Es ist so wie in 2 Jahren werden die HPT-Plätze wahrscheinlich auch so im Preis steigen wieder.
Also man muss dazu sagen, der eBay-Gebrauchtpreis zumindest in Frankreich war zwischen um die 200 Euro.
Ja.
Secondhand dann. Ne?
Ja, deine logische Nachfrage wäre doch dieses, hat Nokia jetzt nicht noch ein Mikrofon rausgebracht? Jetzt bevor sie ganz auf Windows 7 rausschwenken.
So ein Nachfolger, ja. Nur ich bin jetzt drauf gekommen, dass es bei meiner, wie soll ich sagen, bei meiner körperlichen Ungeschicklichkeit, was Taschendiebe betrifft, nicht so clever ist, ein teures Handy zu haben.
Ja,
ich sollte eher ein billiges Handy haben, dass ich es mal alle 2 Jahre nachkaufen kann.
Ja, da bleibt dir dann immer noch übrig natürlich Android, das es in allen Klassen gibt.
Ja.
Da bringt ja Hofer das ZTE-Blade.
Genau, dieses 100-Euro-Handy. Ne?
Und das ist gar nicht schlecht.
Ja, habe ich auch schon gelesen.
Besonders dadurch, dass es so... es ist ja witzig, weil das ja auch in Sachen Open Source zusammenhängt. Ein billiges Handy, billige Hardware, verbreitet sich schnell, die Leute kaufen es. Durch die schnelle Verbreitung haben es viele Leute und es kann sich eine Community drum entwickeln. Und gerade
weil natürlich auch halbwegs freie Software drauf ist. Ne?
Ja, genau. Dieses Hofer ZTE-Blade eben hat eben relativ früh neben dem Geeks-Phone eine Berühmtheit erlangt, weil es eben so gut gewartet war. Und mein Wohnungskollege, der besitzt so ein Blade und da gibt es Cyanogen-Mod, ja, und ist vollkommen in Ordnung. So. Ja, sicher, für hochgrafische Spiele oder so merkst du schon, dass der Prozessor etwas lahmt. So, das wirst du nicht hinbekommen.
Ich brauche einen Fotoapparat. Und
du, das alles kriegst du mit dem wunderbar gebacken. Besonders, wenn du dann eben eine eigene Distro drauf spielst, wie ein
Cyanogen-Mod.
Das ist ja das Gute. Dadurch, dass ich meine große Community gibt es so große Chancen, dass du nicht mit der ausgelieferten Version des Hardwareherstellers sterben musst, was du dem Kunde eigentlich nie machen möchtest.
Mhm. Ja. Nun gut, ja, und von der Sugar Camp direkt kann ich berichten. Also es hat einige gute Vorträge gegeben. Ich habe dann auch einige von den Vortragenden interviewt. Das Interview wird, du wirst heute diesen Podcast schneiden. Das wird der bestgeschnittene Biertaucher-Podcast seit Anbeginn.
Große Ansage, ja.
Werden. Und ja, also vor allem den Jonathan, das ist ein Typ, der nach Madagaskar geflogen ist und von dort auf eine kleine Insel. Und dort haben sie dann eine Richtfunk-Wi-Fi-Strecke von einer Insel zur anderen gebaut, um eben in seinem Dschungeldorf Internet zu beamen praktisch. Und davon handelt sein Vortrag und auch das Interview, das
man jetzt
auch gleich live hören kann.
So nach Funkfeuer, die so
parallel. Ja, so ein bisschen, ja. Mhm.
Ja.
Halt mehr mit Richtfunk, also nicht viele zu vielen, sondern wirklich Punkt-zu-Punkt-Verbindung.
Ja.
Und was mir halt bei ihm sehr imponiert hat, das kommt aber im Interview auch raus, dass er gar kein Techniker war, sondern der hat gleich Use oder Administration oder so irgendwas studiert. Also total nicht Nerd.
show it to you, but I tell you, just for me it's easier.
Okay, let's begin.
What do you want from me? Do you have
just a story about why you get there and so? Okay, can you just tell me your name and your background?
Okay. Hi, my name is Jonathan. I am 26. I'm working on the OLPC Nursing Combat Deployment Pilot since 2009. I'm a member volunteer of OLPC France, the French grassroots of OLPC, and I'm very happy of that.
And you're a student or you have a job?
No, I'm a former student.
Yeah.
For very short years, I'm working now. I am working in the retails.
Okay. But you do not get money for working for OLPC?
Not at all.
You do that in your free time?
I do it during free time. And also, I am responsible of the fundraising of the project. It means that I am the guy who looks for the money to get the XOs, to get the money.
But even for looking for money and getting money for XO, you get no money yourself?
No, not at all. No, no.
Very cool.
Yes, great. Yes, I'm a real volunteer. So
you had a very good speech yesterday.
Oh, thank you very much. I'm happy you enjoyed it.
And I'm interested in the background. What did you do before deciding to go into a little island near Madagascar to putting XOs in the jungle?
Yes.
So what? Who motivated you to do that?
It's not only people, because yes, for sure, people motivate me. For example, great people did something like revolutionaries or peace messages people.
And so
like,
you was in your early 20s and thinking, oh, I have not done a big thing in my life.
Yes, and also I was thinking to myself, I want to do something.
Okay.
I want to act for more justice around the world.
Okay.
This is the concept. And so so I was very inspired by guys who did incredible things, and also by the fact that when you want to do something, you have to organize yourself and take the time to do it,
okay,
and get a very strong determination. And when you want, you do. So that's why my motivation at the beginning. So I was a student in Paris, La Sorbonne, learning history, law. And then I went to a business school to learn marketing.
So you had no technical background?
Not at all. I'm using a computer since I'm quite young, because mm-hmm. I'm 26, so I was using computer when I was maybe like 10 at school with a few things.
And you will describe yourself as a programmer or as a hardware guy?
No, I'm just a user guy.
Okay.
Maybe a little, I know very few things about hardware and software mm-hmm. to use my own computer.
But you're not building radios in your free time? Or
no, but within the OLPC project, I began to do more and more things. For example,
okay,
I've been training and I can open and disassemble totally XO, change the screen, change the touchpad.
Very good, yes.
Yes, actually, an XO, I can do things. On my own computer, I can also, change some components on the motherboard and stuff, but I'm not very good at that.
Okay.
But I'm interested. And so so I went to this project with the idea of giving XOs to children living in an island, which is Nosikomba, northwest of
Madagascar. And this is a little
Madagascar.
Island near Madagascar?
Yes, exactly.
Okay.
And I went to this island since I am 20, because this is the year when I decided, it was 2006, the year when I decided to commit in some humanitarian project. And at that time, there were no XO, no OLPC projects.
At this time, you know about XO?
I didn't know about XO in 2006, but I learned about it in 2008.
So you go to Madagascar to help another volunteer project there?
Exactly. Okay. I don't know if you remember, but yesterday, during the conference of our speech, mm-hmm. we were on Skype with some men. So this man is my friend Stefano Palazzi. He runs a global development project on Nosikomba since 1992.
Okay.
He did a lot of buildings, water, electrical, and social infrastructures in order to help the people.
You met him in Madagascar?
I met him in 2006.
Okay.
I decided that I was I will continue to commit in the project in Nosikomba with him. And that's the way everything began for me, with the humanitarian, with Nosikomba in Madagascar. 2008, I heard about OLPC and said to my friend Stefano when I was on the island with him, I want to give computer to the children. He said, well, you know, I'm glad you tell me because I was waiting for you to tell me that you're going to be in charge of that because you're younger than me. You know about the electronics or informatics and computers.
And was there on this little island any computers at all
for
school children? Or?
No, nothing.
And was it in the bigger hotels or shops where computers?
Well, in hotels or in some rich people houses, for sure, there were computers.
Okay.
But not
in schools?
Not in schools at all.
Okay.
No. So he told me, well, yes, let's go. I said to him, we're going to take some IXOs because I think IXOs is the best computer for children we can find. He said, well, okay. And so I went to France, trying to connect with OLPC people, met the OLPC president, OLPC France president, Lionel.
So as you did this decision to bring OLPCs to Madagascar, you was not even in the OLPC movement of France?
Not yet. I went to the movement because I wanted IXOs.
Okay, I see.
Yes. And so so I found the French connection with the French grassroots with OLPC France and the president, Lionel, and we decided together to make it. So we were looking for money to buy the first 100. We had a very good help from a TV show.
Okay.
With 7 million people audience on a morning.
So this was national TV?
Yes, national TV, yes. The emission, the show called Télématin, the very, very famous French speaker. And after that, we found the money. Some very good sponsor gave us a call and said, we like what you do. How much do you need? So we get the money. And we did so many things also because it was not totally enough, but well, you know, fundraising. And we get it and we did it. And we went on Nasikomba. We put the 100 computers. 1 year after that, 60 computer more because more children arrived between the first and second year. And now it makes 2 years that the children have the computers, are working with the teacher. Teachers change a lot, the state of mind, their acceptance of the IXO. And so it works very well. We made movies of children using the IXO.
Is this this movie with the dancing children?
No. We made real, because this is just a show.
It's a video clip.
We made a real movie of children, not movie. We made some, you know, we filmed. We video filmed them.
Yeah, okay, yeah.
While they were using the computer with the children and the teacher. And so we have that, all this content, and we're going to spread it on the web soon. So I let you know, you'll give me, we'll exchange the email, and then you'll be able to watch about that. And so what we did in 2011, after the 2 years of the 160 XO now, and all the discussion about the pedagogical
and if I get that right, on this little island,
Nosikomba,
there are 4 schools, and you...
No, there are 6 schools.
6 schools, elementary schools?
Yes.
And you was deploying the XOs in one school?
Only in one, yes.
In one
village, yes.
Yeah.
Yes, because we... there are not the same contacts in all the villages. It's not not the same kind of development.
And you had this friend of yours there and the infrastructure.
Yes, exactly. And so in 2011, we decided to start the Wi-Fi project.
So to get internet to your IXOs?
Absolutely.
And before that, you had some kind of school server to make some sites offline?
Since 2010, we have a school server. And it was used to make the backups.
Okay.
So you can find on a website called IXO Nosikomba, something like that. I'll give you the address of the blog. You can see all the content from the backups of the IXO after 1 year of being deployed in Nosikomba. So you can watch all of this content, text, video.
But basically, if I understand it right, this was a very remote village in a remote small island. You had a school server and XOs, but to give in internet content, you have practically fly in the internet content with USB sticks to the school server. You had no internet connection from this school to the outside.
No, there were no connection.
So you made an offline dump of Wikipedia or something and installed it on the school server.
The school server was the first step before the Wi-Fi. That's why we brought the school server in 2000. 2010.
Okay.
And we tried to run it. Because, okay, you know, it's very different context,
yeah, yeah.
Weather and climate and stuff. So to run a school server means a normal computer.
So before the school server, you had only the XOs and, yes, the programs that, exactly, were installed on,
exactly,
the XOs.
Exactly.
But the XOs were connecting each other with mesh. So
yes, they can.
That was
possible. Yes, they can.
This was possible. So you had a real isolated net of schoolchildren.
Yes, exactly.
Okay.
Exactly. This is so true. And so this year we came with this Wi-Fi project. And so the head of this project is Xavier Carcel, mm-hmm, who is one of the founders of OLPC France. And he's a Wi-Fi expert. Went with his friend Stéphane Pouillot, who he worked on the very famous electrical brand called EDF, a few years ago. And so they decided to rebuild their team of two to make this volunteer project. And so they decided to make a 12 kilometers Wi-Fi connection.
But Wi-Fi means no line in the
no
air.
No line. It means you use two antenna.
Okay. But you need a direct line of sight between the antennas.
Yes, exactly.
Antennas.
You need to be able to see.
Okay.
Where you launch the signal and where you receive it.
Okay.
That's why on some picture you can see on the web, I think you'll see the hotel roof from which we are sending the signal and the island of Nosikamba, where we receive it.
And this was the main village or town of the island with the hotel?
No.
This was the center?
No. What did you say? I didn't get it. Sorry.
I get from you yesterday, from your talk, you was making an office in the hotel.
Oh, yes. Yes,
to
yes, yes.
To start a business,
oh,
to
yes.
have an official internet connection.
Yes, it was not to start a business. It was an excuse,
yeah,
in order to open very quickly the Wi-Fi connection in Nosy Be. I said,
yeah,
I'm going to have an office,
okay,
and some roof on some hotel,
okay,
and some,
okay,
you know, last.
So you were renting office space in a hotel, so to
yes,
speak.
Kind of, exactly.
And
yes.
This is normal there that you go to hotels for making an office.
This
for
is
an
normal.
NGO? This is a normal way of doing.
No. This is kind of, you know, it's awkward.
Okay.
And it was in order to make it very quickly, and so I took a decision quite strange, but finally we find an agreement with hotel taker holder. So.
But this hotel was not near the school. It was.
No, this hotel. I think on some picture you'll see it easier, but the hotel is on the main island of Nosy Be.
Mm-hmm.
Okay. Nosikamba is kind of 10 to 15 kilometers.
So it was even on another island?
Yes.
Okay.
It's on two different islands.
Okay.
Exactly.
It was not on the island with the school?
No.
Okay. Mm. And then you made from this island with the internet connection, with the hotel, direct Wi-Fi connection to
yes.
your island over the sea.
Exactly.
Okay.
And so it was not possible to make it straight away because we couldn't find a position that you can see from
yes.
our village, from the roof of our school, and
to the hotel of the
to
main
the hotel of the other island,
island
called
okay.
Nosy Be.
So we made a relay.
A relay, exactly. We call it Nosikamba relay.
Mm-hmm.
And so it's composed of two antenna and solar panel to give power. And so one antenna received the signal from Nosy Be and the other one resend it to the campus. You can
okay,
see down
yeah.
on some pictures, you'll be able to see down the
And
the
did
the
I get
rock.
That right? The school itself had no electricity, no stable?
No, the school has solar panel
okay.
to give power to the Wi-Fi equipment.
And the relay station and the also had a solar power?
Yes.
Okay.
There is
so your whole internet connection is solar powered and only working
not
that day?
Not only solar panel.
Also
because down we
yeah.
sometimes we use a generator.
Okay. Okay.
At the school, the antitone in the village of Nosikamba, and in Nosy Be we use
the grid.
The power from the city.
But the relay station is only solar powered.
Yes. Exactly.
Okay.
Yes.
Okay.
True. And so we have a lot of data about that.
Yeah.
And if you once would like to ask to the head of project Xavier for more data, if anyone wants to make a Wi-Fi connection on long distance, long shot, no problem. We will love. We'll be loved
okay.
to share it. So the end of it, and you'll find some pictures of Xavier showing it pointing it with his finger is you give the internet at the end on this very tiny remoted campus where there are only three schools, well, which is quite a big number for the island, but it's not that much regarding to the rest of the world. And so on this little island, on this little village, on this little campus, we give the internet connection to the children through the XO. And look at the smile if you go on the internet.
A lot of pictures, yes.
Those little child with the Google Madagascar, the first connection, and now it works. And now we have, you know, to
And how many years now is the internet in this school in use?
It makes only 3 months.
3 months, so it's very fresh.
Yes, it's very fresh.
And you have still some reports what the children are doing with the internet, or doing something at all?
This is the main issues of the next days.
Yeah.
We're going to have to organize with my friend Stefano living on the village, and with the teacher, in order to make, you know, how are they going to report what they do. Through phone, through mails, through books. When are we going to have those information? Through phone, directly, through internet, with the mail.
Okay.
Or maybe when we'll come back on 2012. Because we'll come back. We always come back.
Okay.
And the next projects are to make even better connection. For, you know, to change the few details that might help the architecture to work better. First, then to work very well on what are we going to do with the internet for children, because this is the main question. Because very good, you have XOs, and there's a lot of content in it.
Mm.
But then you give a window to the world. And so some places in the world are very nice and very interesting for children. Some other might be not that much. So
you imagine children in Africa watching YouTube porn and
yes, exactly. Yes, this might be something, or even not the children, but their parents or grandbrothers and sisters. So,
and
yes,
we'll have to manage. 160 XOs, they are really deployed to the children, or they're in this school and closed away at evening?
They are really deployed to the children. The children come home with it.
Yeah.
And for example, nowadays, where you are, my friend, you can see some XOs behind the windows.
Yeah.
On your left, they come right away from Nosikomba.
Okay.
And if you have a very special look at them, very close, you'll see some little piece of mud kept on it. You'll be able to see those XO back from Madagascar, and you can see the boxes where they were given in. So as you see,
here really, really African dirt on XOs.
Well, actually, African or Earth from Earth, you know.
Yes.
But it's
Earth
mud.
From
it looks like
from
some Earth.
Indian Ocean.
Yes, exactly.
Wow.
So this one is a brand new one.
Okay.
And on the left, you can see one after 2 years.
Okay, it's more dirty.
And also, you can see the box. Something interesting. The box still exists. It's dirty,
yeah.
But it's still very, you know, quite strong to protect the XO and to keep it.
Okay.
To keep the box.
One basic question. How many people you have there to teach the usage of the XOs?
Well, we
or you
we,
just dump them and say, get
we,
lucky yourself.
No. We work with the teacher.
Yeah.
The primary school teachers, they're all trained.
Okay.
And they all have one laptop, one
okay.
XO. To work with it and with the children.
Okay. And
therefore.
And then was there a question about, well, you're now giving one village children laptops and Wi-Fi connection, and I figure this is not a very rich area of the world. Didn't you fear that someone will climb up to the relay station and remove the solar panel or try to steal the laptops from the children and sell them on the black market?
Yes, the question of the laptops and the stolen of the laptops is a real issue, and we are doing as much politics and social discussion with the villagers and the institution. To say, well, we give that to the children, and we hope that you'll help us to protect them. And they do. The parents are really getting very strongly involved in the protection of the XO of the children. So about that, we work a lot. It's never enough. It's never enough. So we keep that in mind, and we do the best we can. And about the Wi-Fi, so this is even worse, because you leave a mast with two antenna, with Wi-Fi equipment, And with a solar panel. Yes, and batteries. And batteries. And photovoltaic stuff, batteries and panel, they are always stolen in this area of the world.
Yeah, it's very used. But not in the whole world.
Yes, also
in Europe, you usually mount them on poles. And
But in those countries, it's not very easy to climb the house or to get the solar panel. So they stole it.
Mm-hmm.
This is why we made some metallical box with a lock.
Mm-hmm.
Actually, with two locks to protect everything, every equipment, batteries, and Wi-Fi equipment. And about the panel, it is solder on the top of the mast.
Mm-hmm.
So if you want to remove the solar panel, you'll break it. If you broke everything on the thing. So we hope it will discourage the people to do it.
But you have no contract with some guardman or something.
We are working with this village and is inhabited for 20 years. With
so
my
you
friend,
hope that so. The whole village will protect the investment.
It is them. It is their Wi-Fi thing. So yes.
And you plan to go back to the island yourself?
Yes. Yes, myself. Regarding my. Disponibilities because I'm now a worker, but when I'll be able, I'll go back next summer for sure, and I will send a lot of my friend and a member of OLPC France to come back to watch about that and to manage it.
Okay, well, thanks a lot, and I wish you the best success, and I see you're a very happy man. I think it's reflecting your kind of work that you're doing there. I wish you the best.
Thank you very much for your time and your attention.
Okay. Wow, great. Ja, und sonst, was dann waren sehr gute Vorträge. Ein paar habe ich ihm auch mitgeschnitten auf Audio. Einer, das sind die Children of the Moon. Es klingt sehr romantisch, wir sind in Frankreich. Ne? Das war so ein Typ, ich habe nicht ganz kapiert, was seine Rolle war. Ich nehme an, Lehrer oder Wissenschaftler. Und auf jeden Fall, er hat bei einer Firma lauter sehr kleine, billige Plastikfernrohre machen lassen, die aber trotzdem eine anständige 16-fache Vergrößerung zusammenbringen.
Mhm.
Und diese Fernrohre hat er extra so gemacht, dass sie auf die Webcam vom XO drauf montierbar waren. Das heißt, du hast jetzt einen Laptop, der ausgeklappt ist und so ein Stielauge praktisch hat.
Mhm.
Und das haben sie dann gemacht, haben sie dann ein Programm entwickelt, aber wirklich tiptop wissenschaftlich, also mit echten Research-Data, dass Kinder den XO benutzen, um Fotos vom Mond zu machen. Die müssen sich dann so eine Plattform basteln, wo sie den XO, dem Mond, nachdrehen.
Mhm.
Und das haben sie sich halt ausgerechnet, wie groß muss die Vergrößerung sein, dass das auf dem Display mit der Webcam halbwegs einen Sinn macht. Ne? Und dann können sie da den Mondschatten fotografieren und über Zeit dann den Mondschatten halt analysieren und diese Bilder auswerten und an eine Zentrale schicken. Also ein echtes wissenschaftliches Projekt. Audio-File gibt es auch der liegt schon am Server, also werde ich verlinken.
Mondbeobachtungen 2.0, also das ist ja schon mit...
Ja, und ich meine, auch so, du hast jetzt plötzlich also ein Digital-Fernrohr. Das ist ja gar nicht so was Schlechtes. Du könntest damit auch Vögel beobachten oder irgendwas anderes, coole Sachen halt machen.
Eben, besonders wenn du dir ein äquivalentes optisches, analoges Gerät kaufst und so, dann bist du erstens wesentlich teurer, kommst wahrscheinlich an die Komponenten gar nicht dran. Zweitens hast du dann natürlich die Schnittstelle direkt zum Netz und wo du dann einfach die Daten auswerten kannst.
Absolut, ne?
Also es macht sicher, es ist sicher bereichernd.
Und bei der Diskussion haben wir ihn dann gefragt, warum er das gekauft hat, das Fernrohr, warum er da nicht eine Anleitung gemacht hat, wie man das selber bastelt mit so Plastiklinsen.
Mhm.
Und hat halt gemeint, ja, man kann zwar die Linsen sehr billig kriegen, aber dann stimmt die Qualität nicht. Und sie wollten halt, wenn man astronomisch arbeitet, darf es am Rand keine Verzerrungen haben und
so. Ja, das ist wahrscheinlich halt, der Single Point of Failure, das muss man ausliefern, weil wenn es dann nicht korrekt ist, ist es keinem geholfen.
Genau, und sie haben sich das halt ausgerechnet und mit so einer so großen Auflage haben sie halt einen recht guten Preis gekriegt. Und jetzt ihr Ziel ist praktisch pro Schule ein Fernrohr auszuliefern mit dem Projekt halt da und dass dann der Lehrer ein komplettes Jahresprojekt daraus machen kann,
schön. Ne,
mit Mondbeobachtung. Und man kann natürlich auch, wenn man die Hardware dann schon mal hat und das Wissen, kann man natürlich noch andere Projekte machen. Aber es war halt für mich ein Zeichen, wie vital die Plattform ist, wenn sie sich einmal durchgesetzt hat, ne? Aber wie viele Zusatz...
Was für Anwendungsfälle man findet.
Sachen da andocken sozusagen, auf die man selber nicht kommen wird.
Hast du einen Vortrag direkt zu Sugar auch gesehen? Also die Oberfläche, weiß man da, was da Neues kommt? Oder?
da war jetzt, also vielleicht hat es einen Vortrag gegeben, aber ich habe den irgendwie verpennt oder war gerade grantig, dass mein Handy gestohlen wurde. Ja. Es gibt einen Vortrag von Christoph Derndorfer, der erzählt über die OLPC-Entwicklung in Paraguay, den habe ich auch mitgeschnitten im Original. Mhm. Und ich werde dann, aber wahrscheinlich dauert das länger, es wurden die ganzen Vorträge auch gefilmt. Und die Livestreams, wie das halt so üblich ist bei Konferenzen, gibt es wahrscheinlich in 2 Wochen oder so dann einmal im Netz.
Auf Ihrer Homepage oder so oder ja, also, auf einer Plattform auch immer.
Wenn Sie das jetzt hören, den brandaktuellen Bleeding Edge Biertaucher Podcast, also vorerst einmal auf Audio, bis die visuellen und sonstigen Medien halt nachhinken.
Kann nachliefern, ja.
Es ist halt, ja.
Schneller als Lichtgeschwindigkeit geht nicht.
Genau, schneller als Biertaucher Podcast.
Ja, ist das Äquivalent dazu.
Nein, es ging also mehr eigentlich auch um die um Einsatzapplikationen vom XO. Dann war ein Typ von Danone, ein Nutritist oder so, also ein Nahrungswissenschaftler, hat sehr lustig geredet.
Und Ausdruck.
Der wurde dann, also er hat gesagt, ja, er ist Nutritist und er weiß nicht, wie viele Lebensmittelbestandteile es gibt. Ne? Und deshalb glaubt er auch nicht, dass das andere Leute wissen. Und dann hat er eine Studentin aus Deutschland, glaube ich, hat er dann eine App entwickeln lassen, die einfach, wo man einfach als Kind angeben kann, ja, ich habe heute eine Semmel gegessen und Milch und einen Teller Spaghetti und dann halt mit einer Datenbank und Web verknüpft und so, der da das dann halt zerlegt in die Bestandteile und dir dann so eine Balkengrafik malt, ja, du solltest jetzt noch Wasser trinken oder du bräuchtest noch mehr Eiweiß und so. Also ganz basic für Gesundheit, aber auch für ja, für jedermann. Ich meine, das ist eh ein Thema, was auch in der EU alle angeht.
Das ist wahnsinnig,
ne?
Groß, das Thema. Schlägt sich auch schon in den Download-Zahlen nieder. Also einer der beliebtesten Android-Apps, die es gibt, in jede, oder in einer Highschool, die ich letztens drüber gestoppt bin, drinnen war, nennt sich Nob oder Nom oder so irgendwie. Und da geht's, ist eigentlich nichts anderes als eine Fitness- und Abnehm-App. Und da gibt es auch so, das jetzt einzubinden, so als kleines Spiel beispielsweise schon fast, dass du Rewards bekommst und dass sich die App eigenständig meldet und sagt, naja, du könntest eine Viertelstunde spazieren gehen, weil Trainingsplan und so. Ist ein bisschen das virtuelle Hamsterrad, na klar, diese Kritik kann man anbringen. Andererseits, ja, macht total Sinn.
Ein bisschen ein Zeichen also, auch so, wie degeneriert die Menschheit ist, dass die kleine das Computer so braucht, die ihnen sagt, sie sollen sich jetzt bewegen. Aber
ja, stimmt. Andererseits, ich habe mir gedacht, ich habe schon mal so eine Fitness-App ausprobiert, zum Mitprotokollieren meiner Läufe. Es macht dann schon Sinn, weil du siehst deinen Trainingsfortschritt, das macht schon Spaß und du mit GPS kannst du mitschneiden, was für Runden du gelaufen bist und so. Ich meine, aber man kann natürlich auch alles übertreiben, also dass sich ja die App selber meldet und so sagt, jetzt geh mal Gassi oder so. Das muss ja nicht sein.
Mein Handy führt mich jetzt Gassi. Also noch kann die Menschheit, glaube ich, selber aufs Klo gehen, aber das kommt sicher auch noch, die App für.
Ja, verschreiß nicht. Wahrscheinlich irgendwo in den Untiefen
der App Stores.
Ich
denke, also ich kann mich da ruhig selber an der Nase nehmen. Als Kind habe ich da schon Leute gebraucht, die mir gesagt haben, so, du musst jetzt Lulu gehen. Ne? War schon wieder mal Zeit.
Ja, aber es hört dann Gott sei Dank irgendwann auf.
Es hört dann irgendwann auf, aber wer weiß, wenn die Menschheit jetzt mit so Apps groß wird, ob sie sich dann wirklich jemals verselbstständigt.
Grüßen, ja.
Ob du dann ganze Leute inkontinent machen kannst, indem du gezielt Funklöcher baust.
Das wäre die App überhaupt.
Ganze.
Ja, und den letzten Tag hast du, da gab es ein Abschlussevent, wo du noch dabei warst?
Nein, beim Abschlussevent war ich nicht, dank meiner super geizigen Reisekostenkalkulation. Ich habe nämlich volle Wäsche wieder Couch gesurft.
Ah, ja.
Und man muss sagen, die OLPC-Typen waren auch sehr großzügig. Also von OLPC Frankreich wurde das organisiert. Mhm. Sie haben von OLPC Amerika, glaube ich, ein bisschen Geld gekriegt. Und jetzt wurde gesagt, also sie versuchen, den Flug zu retournieren.
Ja.
Also das dürfte sich halbwegs ausgehen bei mir. Wenn sie das Geld kriegen, dann bin ich quasi umsonst geflogen.
Super.
Und Hotel habe ich auch nicht gezahlt, sondern eben mir Couchsurfing-Leute angelegt.
Das hat funktioniert.
Hat funktioniert. Das Einzige, was ich nicht bedacht habe, beim ersten, wo ich übernachtet habe, war ich 2 Nächte, ne? Der hat unten so eine komplizierte Klingel gehabt, wo du schon so einen Code eingeben musst. Ne?
Ja.
Und dann habe ich natürlich mir den Code, den hat er mir per Mail geschickt und das habe ich nicht gelesen und dann habe ich mir ihn auf mein Handy aufgeschrieben.
Mhm.
Ne? Und dann habe ich mir sicherheitshalber noch seine Telefonnummer aufgeschrieben, sowohl aufs Handy als auch auf einen Zettel, falls irgendwas passiert, dass ich auf jeden Fall, weil wir haben uns ausgemacht, er kommt erst um Mitternacht heim und ich auch, ne?
Ja.
Dass wir um Mitternacht halt dann darauf gehen, dass ich auf jeden Fall nicht vor der Tür stehe und nicht zu ihm kann. Ne? Das ist ein Pariser Hochhaus.
Ja,
ne?
Ist nicht angenehm.
Naja, und mein Handy wurde gestohlen, ich war da Bier trinken, ich war 2-mal auf der Polizeiwache, ich gehe da halb kurz nach Mitternacht, also eine halbe Stunde später, latsche ich durchs stockdunkle Banlieue-Gebiet da, finde sogar dann noch total, ja, dann war ich so verwirrt, ich habe nicht einmal meinen Rückweg gefunden. Da habe ich irgendwelche anderen Leute gefragt, die haben souverän ihr Smartphone ausgepackt und mir mit Google Map gezeigt, wo ich hinlaufen muss. Und ich so, das hätte ich selber können. Vor 10 Stunden noch. Ja, und dann stehe ich endlich vor der Tür und denke, okay, ich weiß den Code nicht, aber ich kann auf meinem Handy auch nicht nachschauen. Ja. Aber ich kann ihn auch nicht anrufen, weil ich habe kein Handy. Und es gibt zwar in Paris Telefonzellen, aber die funktionieren nicht mit Münzen, sondern die funktionieren mit so kleinen Telefonkarten,
ja,
die
man tagsüber
kaufen kann.
Ja,
ja, auf jeden Fall, ich bin dann so wie als 17-Jähriger, da habe ich in einer fremden Stadt zu fremden Leuten, die ich kaum kenne, Steine ans Fenster geworfen, damit sie mich hereinlassen. Ja, wir schreiben das Jahr 2011. Manche Dinge ändern sich nicht.
Ja,
und es hat dann eh passt. Ja.
Sehr gut, sehr gut. Ja, ein ganz schönes Abenteuer, das du da erlebt hast.
Ja, ja. Ich kann auch erzählen von der Pariser, also ich kann auch erzählen, praktische Reisetipps für globtrottende Biertaucher-Podcast-Hörer. Mhm. Also man braucht die Seriennummer des Handys.
Wirklich?
Wirklich. Ja, ich habe nicht einmal gewusst, dass Handys eine Seriennummer haben, aber anscheinend haben die eine.
Mhm.
Und die gibt es angeblich auch im Handyvertrag, wenn man den Handy kauft,
steht die drinnen.
Mein Provider hat die aber nicht gewusst, weil ich das Handy schon vorher gekauft habe. Dann gibt es die SIM-Karte, hat auch eine Nummer. Da hat mir die Pariser Polizei erst eingereitet, ich brauche die. Dann haben sie behauptet, ich habe das falsch verstanden. Sie hätten die Nummer vom Handy gebraucht. Und dann hast du natürlich noch die Handynummer. Ne? Und, das war auch dann sehr cool, der Christoph hat mir da geholfen. Ich bin dann nach der Verlustanzeige in das Lokal gegangen, wo die alle gefeiert haben. Und er hat gesagt, hast du das Handy sperren lassen? Ich habe gesagt, du, dazu muss ich die Nummer von dem 3 rausfinden. Das kann ich nicht, weil ich jetzt kein Handy habe und erst morgen wieder, wenn ich Internet habe. Und er, na, mach mal gleich im Lokal mit einem Smartphone da herumgetan. Er hat natürlich auch nichts zusammengebracht. Und dann, das war wirklich cool. Da sieht man, wie cool auch der Christoph ist. Er ruft einen Freund in Wien an. Der Freund in Wien hat das gecheckt und ihn zurückgerufen.
Ja, perfekt.
Und ich habe dann in dem Pariser Lokal mit irgendeinem Handy von irgendwem dann in Österreich diese Service-Nummer angerufen und habe das Handy sperren lassen und die haben auch bestätigt, es sind keine Anrufe rausgegangen, seit der Dieb das gestohlen hat. Das war eigentlich meine größte Sorge, dass der jetzt 3 Stunden nach Afrika telefoniert.
Stimmt,
und irgendwelche Mehrwertleistungen da.
Ja, das kenne ich auch schon Leute, denen was passiert ist. Ja.
Also auf jeden Fall, die Sorge bin ich los. Aber ich habe es noch nicht geschafft, eben das Handy technisch sperren zu lassen, nur meine Nummer. Und ja, kann ich lustig erzählen, in der Pariser Polizeiwache, die war also 24 Stunden offen.
Mhm. War das eine große oder was?
Na, die war sogar relativ gut bestückt. Also da waren sicher so 10 Leute ständig drinnen, haben so eine Theke gehabt und so. Es war gekachelt, also hat alles ganz okay ausgeschaut. Und dann habe ich kann eigentlich relativ gut Französisch, habe ich halt urhöflich gesagt, ob das okay ist, wenn ich mit ihnen Englisch rede. Da waren sie schon nicht mehr so begeistert. Dann haben sie mal rausgefischt, halt so einen Vordruck, wo man auf Deutsch und Französisch eingeben kann, also was einem gestohlen wurde. Also ich bin vergewaltigt worden, gestohlen, bla bla, der Täter war eine Person.
Das habe ich halt
auf Papier mit Kugelschreiber, habe ich alles total brav ausgefüllt. Und dann haben sie gesagt, ich soll einmal warten, es kommt dann jemand, der das eintippt, ein Tippspezialist. Und ich habe halt gedacht, ja, die können vielleicht nicht tippen. Aber ja, ich kann ihnen da helfen, aber da wollten sie nichts wissen davon. Ne? Ja, und während ich warte, kommen dann halt die urmühsamen und geschlagenen da trudeln ein, weil es Samstagabend.
Ja, klar,
und bis das waren die Uhr, also eine Mutter, da haben sie die Tür einbrochen und sie war mit dem Kind drinnen oder so. Ne? Sie ist mit dem Kind auf die Polizeiwache gegangen und war voll hysterisch.
Und also du hast noch die volle...
Dann ein indisches Pärchen, dann ist der Frau die Handtasche gestohlen mit allem. Ja?
Mhm.
Und dann irgendwelche 2 Besoffenen, ich weiß auch nicht, was die wollten. Ne? Auf jeden Fall lauter mühsame und beladene. Ich sitze da halt und dann habe ich mir so gedacht...
Ja, hast du wirklich Lokalkolorit
bekommen. Ja, alles mitgekriegt. Ha? Wenigstens andere müssen sich das im Fernsehen anschauen. Ich habe das live.
Du hast das schon.
Ja. Und zuerst habe ich gedacht, na, okay, die sind unhöflich zu mir, halt, weil ich Ausländer bin oder nicht so super Französisch kann, aber die waren zu allen unhöflich. Also die haben wirklich bei jedem, der dorthin gekommen ist, haben sie gesagt, naja, jetzt ist Samstagabend und jetzt wird wahrscheinlich bald der Einsatz sein, also sie können hier gerne warten, Madame, aber ich glaube nicht, dass das heute noch was wird mit ihrer Anzeige. Super.
Ja, die sind halt
unter Frauen. Und da ich noch, habe ich mich eh mies gefühlt, da ich der Erste war, der die Anzeige gemacht hat, bin ich dann wirklich noch vor Mitternacht drangekommen.
Und
hat seine Beamtin dann für mich das in einen absolut vorsintflutlichen Computer eingeben müssen. Weißt richtig noch mit so wie das BIBOS-Bibliothekssystem
früher.
Also ohne Grafik, richtig so Text-Modem-mäßig.
So ein Ding noch N-Curses-mäßig.
Ja.
Oder so blau-gelb.
Ja, aber nur also würde auf einem monochromen Monitor auch funktionieren. Ja. Und mit so Bildschirmmasken, wo du natürlich alles in viermal eintippen musst, meine Adresse und meinen Namen für 4 verschiedene Dingen, ja. Und dann hat sie es 7-mal ausgedruckt, ich habe das 7-mal unterschreiben müssen und so. Mhm. Und dann war ich wirklich stolzer Besitzer einer offiziellen Verlustanzeige. Weil vorher haben sie mir gesagt, naja, wenn ich die Hardware-Nummer nicht habe von dem Handy, dann soll ich doch nach Österreich gehen und das dort abgeben. Und dann habe ich gesagt, Jens, wenn ich in Österreich mit dem Wisch, weißt du, mit diesem Formular hingehe, dann sagen die, ich soll nach Paris gehen und dort die Anzeige machen.
Ja, sicher ein eigener Podcast geworden.
Ja,
das dann naja, wirklich oft.
Also immerhin einen Teilerfolg habe ich gehabt. Ich habe meine Verlustanzeige bestätigt bekommen. Und
es gibt jetzt eine Mehrkostenzeit, die nicht machen im Grunde, oder?
Also Nachwassern vielleicht. Ich habe dann natürlich den halben Sonntag, anstatt mich auf die Konferenz zu konzentrieren, habe ich versucht, irgendeine Möglichkeit zu ersinnen, jemanden in das Büro zu schicken, das aber verschlossen war in Wien, und dort in meinen Verträgen da nachzugucken, ob er die Nummer rausfindet. Oder dann habe ich gedacht, okay, na, das schaffe ich nicht. Ich habe gedacht, es ist Montag, ich könnte am Montag probieren, den Händler anzurufen, wo ich das Handy gekauft habe, und der soll schon in seinen Unterlagen nachschauen. Ich meine, schon total absurd.
Ja, eine andere Richtung.
Aber den Händler hat es nicht mehr gegeben, weil das Geschäft inzwischen woanders war.
Das ist eine Odyssee.
Ja, aber da war also wirklich meine Zeit vertan mit sinnlosen Dingen. Aber immerhin ein paar Interviews dann halt gemacht und auch so, dass, mein größter, Triumph nicht, aber ich schreibe ja mein Python-Gamebuch, also über Game-Programming mit Python und Pygame. Und OLPC besteht halt, und Sugar besteht komplett aus Python.
Ja.
Und fast alle Spiele und Apps, die drauf sind, unterstützen Pygame. Mhm. Und es gibt schon so circa 4 oder 5 Apps, wo man so auch Scratch übrigens, wo man halt mit Bausteinen so programmieren lernen kann.
Ja, das hast du schon wieder genau.
Aber es gibt dann relativ weniges, was drauf aufbaut, wo es dann wirklich ein gescheites Spiel machst. Ne? Mhm. Also was über dieses Baustein-Klötzchen-Klicken hinausgeht. Und da ist halt genau mein Buch eigentlich gefragt und dementsprechend gut ist das Ankommen bei den Leuten dort.
Also das auf Interesse gestoßen.
Genau, und dann habe ich halt mit ein paar, haben wir halt gefachsimpelt, wie man das jetzt machen könnte, dass man mein Buch so kompatibel macht, dass das am Sugar 1:1 funktioniert. Und da gab es halt einige Probleme. Zum Beispiel hat der Sugar ein eigenes, also es ist eigentlich ein Linux, ein normales, aber alles, was du unter Sugar mit irgendeiner Sugar-App, die heißt dort aber Activity, machst, zum Beispiel zeichnen oder schreiben oder irgendwas, das wird abgespeichert als File, der heißt prinzipiell Data. Mhm. Egal, was es ist.
Ja? Die wollen ja kein eigenes Filesystem, die machen alles Data und verkleiden das dann in Sugar, oder?
Naja, und dann tun sie für jeden File, der Data heißt, ein eigenes Unterverzeichnis mit einer automatisch generierten Seriennummer erstellen. Dort kommt der File rein.
Ja.
Und in den File kommt noch einmal ein Unterverzeichnis rein und dort steht dann im Plaintext mit so kleinen Files sein Main-Typ, also was er ist, ein Word-File, also ein Text-File, ein Bild-File und es steht drinnen, was für Datum, welches Datum er hat, wann er gemacht worden ist, welche App dazu gehört, welcher Launcher dazu gehört. Also praktisch eine File-Based File-System. Also ein bisschen schwer zu erklären.
Ist das gut oder ist das schlecht?
Das ist halt die Philosophie von dem Sugar.
Ne? Ob ich meine, an und für sich, also prinzipiell das Paradigma, dass man jetzt keinen Dateimanager braucht. Gut, jetzt die technische Lösung kommt mir ein bisschen mit dem filebasierten, es klingt nach einer filebasierten Datenbank eigentlich.
Es ist eine filebasierte Datenbank und die ganze befindet sich physikalisch im versteckten Verzeichnis .sugar.
Wahnsinn.
Und dort noch in irgendwelchen Unterverzeichnissen. Ja. Aber witzig, er macht wirklich für jeden File ein eigenes Unterverzeichnis.
Ich denke mir, bei so schwacher Hardware, wie beim OLPC eingesetzt wird, man muss das ja auch nicht gescheit groß skalieren und dafür reicht das alle mal Länge mal Breite wahrscheinlich. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht die Entscheidung.
Also den Sinn kapiert man erst, wenn man mit XO arbeitet, weil du arbeitest halt und wirst dann am Ende einer App gefragt, ja, wie soll ich denn den File jetzt nennen, mit dem du da gearbeitet hast. Ne? Und du musst nicht irgendwelche 6-jährigen Kinder im Dschungel mit einem File-Manager belasten, sondern sagen, der Teacher sagt einfach, ja, wir tun jetzt die App Musik aufmachen, dann tun wir alle ein Stück komponieren zusammen oder nicht und dann schalten wir den Laptop wieder aus und dabei wird dann abgespeichert und wenn sie wollen, können sie dem einen Dateinamen verpassen und irgendwelche Anmerkungen und wenn sie nicht wollen, schalten sie es aus und der speichert es einfach so ab.
Ja.
Und am nächsten Tag, das ist das Geniale, schauen die im Journal nach und setzen genau dort fort oder in 2 Wochen ne? Und das finden es aufgrund des Journals.
Es ist ja eigentlich so, dieses Weg vom File-Manager wird schon seit 10 Jahren auch für normale Desktops proklamiert.
Aber also nicht wirklich durchgesetzt. Nein. Die meisten Leute bauen halt einen Ordner, Word-Dateien und so.
Ja, wer schon mal Freiheit geschnuppert hat, der möchte dann das halt so ungern aufgeben.
Ja, das Problem ist jetzt, ich brauche für mein Programmieren Python-Files, wo der Programmcode drinnen ist und auch Grafik- und Musik-Files, wo jetzt irgendwelche Monster oder Hintergründe abgelegt sind oder irgendwelche Geräusche. Ne? Und dazu brauche ich halt eine wirkliche File-Verwaltung. Ahnung. Und da haben wir dann halt diskutiert. Aber im Prinzip, es gibt jetzt mehrere Lösungswege, aber ich weiß selber noch nicht, wie ich es machen werde. Wahrscheinlich werde ich versuchen, eine schon bestehende Activity ein bisschen anzupassen. Und okay. Da haben sie gemeint, da soll ich dann halt einen Zip-File machen und der Zip-File wird dann lokal irgendwo entpackt. Ich darf dort meine ganz normale File-Verwaltung haben genau. Und am Schluss wird das wieder gezippt und der Zip kommt ins Journal rein, damit alles seine Ordnung hat. Ne? Mhm. Und ja, aber wie gesagt, da hätte ich sicher Monate gebraucht, wenn ich das versucht hätte, über Mailinglisten zu lösen und anzufragen. Und so bin ich halt einfach zu dem Typen gegangen, der am Nachbartisch saß. Und
das war gleich in einem.
Der super Experte und der hat dann noch einen anderen dazu geholt, einen noch superen Experten und dann, ja.
Also das ist echt Informationsaustausch.
Ja, also es hat voll was gebracht. Ne?
Cool.
Und mir hat es auch vom Ego her was gebracht, weil es eine Sache, wenn man vom eigenen Projekt überzeugt ist und weiß, wie cool das ist. Eine andere Sache, wenn dann lauter Leute, die aus der ganzen Welt herfliegen, bestätigen, dass das wirklich das urcoole Projekt ist. Also, das habe ich schon gebraucht.
Ja, ist schön.
Ja.
Kann ich verstehen. Ja,
Paris. Na, das war eigentlich Paris.
Na, das ging
noch. Ja, ich kann noch dazu sagen, der Charles de Gaulle Airport ist also wirklich einer der hässlichsten Plätze der Erde.
Ich habe ihn auch nicht gut in Erinnerung, aber bei mir ist es jetzt wirklich mittlerweile schon 10 Jahre her, dass ich in Paris war,
ja.
Ungefähr.
Riesengroß, unfreundlich.
Ja, wissen wir da auch nichts. Aber
du kannst nicht einchecken mit dem Self-Check-In, du musst wie deppert Schlange stehen, es gibt kein Internet, nur so einen Automaten, der dafür urviel Geld Internet verkauft.
Das ist ja überhaupt eine Frechheit.
Die Flughäfen kein WLAN haben, wirklich
ja,
schlimm.
Ja, furchtbar, schrecklich.
Ich weiß nicht, ist da könnte Österreich sicher touristisch total sich nach vorn katapultieren, ja. Wenn sie sagen würden, wir wollen Tourismus, bei unserem Flughäfen gibt es WLAN.
Oder in Nizza hat es es gegeben. Also
Nizza hat es gegeben. Wahrscheinlich, wenn der Tourismusmanager gescheit drauf ist,
macht er das. Ne? Auch. Ich meine, das ist ja, man braucht ja nicht viel, die sollen einen WLAN machen.
Einfach, dass da ein bisschen deine
Ja, Inhalte genau, erscheint. Die können ja alles absperren, was ihnen nicht recht ist. Ja, und sollen das nur ein 80er-Port freischalten, dass du halt ein bisschen surfen und E-Mails checken kannst.
Ja. Du, die Leute wollen ja mit dem Facebook blöd herumchatten oder ja, Twitter, genau. Ne? Und dafür reicht es ja allemal.
Ui, jetzt, glaube ich, haben jetzt wir unser Störgeräusch.
Na gut, beeilen wir uns. Ich bin fertig mit meinen Berichten. Du hast eine Anime,
jetzt gehen wir
eine Anime-Show?
Ich habe eine Anime-Show, aber zuerst wollte ich eigentlich noch über Unity reden.
Okay,
oder über
du hast ein neues Ubuntu. Okay.
Genau, ich habe das letzte Woche abgegradet. Ja,
eine ja du hast jetzt auf Beta
Alpha? Beta 1 ist jetzt.
Okay,
Beta also 1. Beta 1. Ich wollte ein, normalerweise ist bei mir die Strategie so, ich warte bis zur Alpha 5 oder Alpha 6 und steige dann ein. Aber diesmal haben sie den Release-Rhythmus ein bisschen... Also ihre Release ein bisschen geändert und es gab nur Alpha 1, 2, glaube ich, 3, bin ich mir nicht sicher. Und jetzt ist schon eben die Beta 1
und
draußen.
Und offiziell sollte die rauskommen 12.4 dann, oder?
Nein, das kommt jetzt irgendwann in 2 Monaten oder 3 Monaten.
11.4 die letzte, also 11.10, also die ist jetzt demnächst
ja, fällig. Ja, die ist demnächst fällig, okay, also ja. Es ist gar nicht mehr so weit entfernt, das Ganze.
Okay.
Und ich
was ist dein Eindruck? Also hast du es starten können überhaupt?
Also ich kann, meine Eindrücke sind natürlich alle, wie es bei Eindrücken so ist, höchst subjektiv. Noch dazu muss ich vorausschicken, dass einer meiner Netbooks ist, wo ich schon schwer gefuhrwerkt habe. Also ich habe schon die letzten 3 Male, habe ich immer ein Update-Path genommen, habe nie neu installiert. Und ich habe ja beim vorigen Version, ich glaube, ich habe das bei Podcast 1 oder 2 erzählt, schon die GNOME-Shell ausprobiert,
ja.
Die es zum damaligen Zeitpunkt gar nicht offiziell gab, sondern es gab ja ein beherztes Team. Also bei Ubuntu
Zeit einfach wahnsinnig voraus.
Naja, ich weiß, wenn ich wahnsinnig voraus wäre, dann hätte ich schon ein bisschen mehr Code für die GNOME-Shell geschrieben wahrscheinlich. Auf jeden Fall gab es damals ein Dritthersteller-Repository.
Okay.
Also bei Ubuntu ist es ja so, dass andere Leute auch Softwarepakete erstellen können. Und da gab es ein ziemlich beherztes Team, das GNOME 3-Team, und die hat das rausgebracht und das hat man installiert. Das ist natürlich nicht die sauberste Lösung, aber jetzt ist ja alles anders beim neuen Release, weil jetzt ist die GNOME-Shell offiziell in einem offiziellen Repository.
Und nicht eine urlahme Version, die hinterher
ist. Nein, es ist eine aktuelle Version. Sie haben die aktuelle Beta, weil die ist ja auch noch nicht stabil, die aktuelle GNOME-Version. Und ich schätze mal, bis die stabil wird, werden die auch auf die stabile GNOME-Version dann hochmünzen. Also meine Sorge war ja, dass sie durchs Abwenden jetzt von GNOME 3 GNOME-Shell-Oberfläche hin zu ihrem eigenen Ding, eben diesem Unity, dass sie da die GNOME-Shell-Pakete vernachlässigen, kann ich aber jetzt nicht feststellen.
Jetzt einmal für mich als Noob sozusagen, Unity ist, dass ich links die Icons habe beim Ubuntu.
Mhm.
Und alles so modern ist und das Startmenü ein bisschen komplizierter geworden ist.
Also Linux ist ja generell so, du hast die Wahl zwischen verschiedenen Desktops, heißt grafischen Oberflächen, dass die Windows-User unter ihrer Task-Leiste und Desktop verstehen. Das gibt es halt in verschiedenen, wie es halt so ist in Linux, in verschiedenen Versionen.
Das ist der Preis, der Ertrag der Freiheit oder wie sagt
ja,
man?
Ja.
Ein Auswirken.
Das muss man aber auch
überlegen.
Ich meine, alles, was so Apple-Fans so mögen an ihrem monolithischen System, so der heilige Gral und alles schön ist halt bei Linux, die Freiheit. Und wie ich angefangen habe mit Linux, habe ich mir auch gedacht, KDE und GNOME, wozu? Wenn die alle an einem Strang ziehen, werden wir doch alles viel besser.
Ja, diese Diskussion.
Aber im Nachhinein, über die Jahre, kommt man drauf, dass Forks und Abspaltungen und durchdiskutieren, ob was sinnvoll ist
ein
oder
Zeichen,
nicht.
Ein Zeichen, dass etwas lebendig
ist. Das ist gut. Das kann nur helfen. Und bei Unity spürt man das besonders, weil sie haben einige über die...
Und noch einmal eine ganz dumme Frage. Unity gibt es nur für GNOME oder könnte ich Unity auch mit KDE betreiben?
Das ist eine interessante Geschichte insofern, dass Unity in zwei Versionen rauskommt.
Ah.
Unity mit Hardwarebeschleunigung. Das
okay.
ist ein reines GTK GNOME 3 drunter.
Ja.
Und Unity ohne für Karte. Laptops ohne starke Grafikkarten, also alle ohne grafische ja. Effekte. Und das setzt zum Teil, aber ich weiß nicht wie weit, auf Qt auf.
Das heißt, es ist dann eher KDE-kompatibel?
Ich glaube schon, dass der Unterbau größtenteils GNOME 3 ist, aber du bekommst alle Qt-Pakete mitgeliefert und sie haben auch in diversen Artikeln, habe ich gelesen, sehr viel Qt-Technologie reingebaut. Ob nicht sogar die Taskleiste, die oben ist, dann schon Qt-enabled ist oder so.
Also wächst doch ein bisschen zusammen, was
ja, irgendwie schon.
Gehört.
Zumindest
gut. Bei
denen.
Und bei, also soweit ich das jetzt habe ich seit L4 Unity benutzt, ich habe halt links immer die Icons, wenn ich mit der Maus an den linken Rand fahre, von meinen Lieblings-Applications, ich kann die ganz toll mit der Tastatur bedienen, das ganze System lässt sich relativ gut mit der Tastatur bedienen und ich habe oben so ein Startmenü, das dann nur aufklappt und noch mehr Startmenüs zeigt, wenn ich oben auf diesen Ubuntu-Kreis
drauf drücke. Ja, oben gibt es so einen Start-Button, wie man es unter Windows
dafür sind die
kennt.
Klassischen Menüs, die man von Windows gewohnt ist, wo man draufklickt und es klappt dann so ein Pull-Down-Menü ab, die gibt es jetzt nicht mehr eigentlich oder
Nein.
nicht mehr so.
Also es gibt es nicht mehr so, es gibt es auf der rechten Seite, also es gibt oben eine Taskleiste und auf der rechten Seite, auf der linken Seite ist eben dieses Dock, wo die Programmstarter drinnen sind. Und
das sich aber versteckt.
Genau, richtig. Und im Top-Pendel, ganz auf der rechten Seite, hast du ein eigenes Dropdown für Einloggen, Ausloggen, Systemeinstellungen.
Okay, stimmt, das ist noch ein traditionelles.
Richtig. Und wo jetzt auch mehr Fokus drauf liegt, Online-Konten, gibt es gleich daneben einen Punkt.
Ja.
Und da kannst du deinen Twitter-Account, deinen Facebook-Account, alles
also
eintragen.
Also meine Twitter-Meldungen klappen derzeit so auf mit so einem Broadcast-Icon.
Das ist, wenn du das, also früher war das ja so, dass du das direkt in der Twitter-Client direkt konfiguriert hast. Das war in dem Fall Quibber. Und jetzt wollen sie das so mehr in die Systemeigenschaften reinhieven. Das merkt man so, es geht
also
ein bisschen
Ubuntu
mehr
geht mehr ins Internet.
Ja, das ist, glaube ich, etwas, was sie auch von der GNOME Shell ein bisschen inspiriert hat. Sie
und jetzt erklär mir, was ist jetzt der Unterschied zur GNOME Shell? Wie unterscheidet die sich jetzt vom Ubuntu?
Eine gute Frage.
Oder vertragen die beiden sich überhaupt gleichzeitig oder tun die sich dann beide gegenseitig
nerven?
Nein,
die vertragen sich jetzt. Also mit der neuen Version, also mit der alten Version überhaupt nicht. Also da musste man echt kämpfen und ich habe wirklich einiges dann in Skripte reingeschrieben, was furchtbar Abkürzer sind, damit das funktioniert. Bei der neuen Version ist es ohne Probleme. Einfach GNOME Shell Paket installieren und du kannst bei der Sitzung, beim Einloggen dann GNOME auswählen als Sitzungsname und dann kommst du in die GNOME Shell ohne Probleme.
Und habe ich dann noch Unity oder eben nicht? Dann habe ich
du hast es Unity, aber Unity wird nicht verwendet. Das ist, weißt du, das sind eigentlich
also ich kann entweder Unity machen oder GNOME Shell.
Genau,
das?
Richtig.
Okay.
Du kannst GNOME machen, also GNOME Shell machen, Unity oder Unity 2D oder Custom-Sitzung oder dann eine eigene Frankenstein-Sitzung zusammenbaust.
Gut, und was ist jetzt, wie funktioniert jetzt die GNOME Shell? Shell klingt für mich so, dass ich auf einem schwarzen Textfenster irgendwelche Befehle eintippen muss.
Ja, es ist schon ein wenig anders, aber nicht so sehr. Die beiden Projekte, glaube ich, haben sich auch gegenseitig jetzt
an
Zeiten Release ja etwas angenähert. Bei der GNOME Shell hast du einen Hot Corner links oben in der Ecke.
Ja.
Und dieser Hot Corner, da kannst du mit der Maus hinfahren. Wie gesagt, du musst nicht klicken, du fährst nur hin und du zoomst raus auf eine andere Ebene, eine Ansicht, wo du das, wo du so etwas Ähnliches vor dir hast, wie du es bei Unity gemeint hast, wenn man auf den Startbutton klickt. Nämlich links eine Reihe, eine Art Dock mit Applikationen und dann Desktop-Ansichten. Das war ja immer das Coole an Linux-Desktops, dass du verschiedene Bildschirme definieren konntest und den du hin und her wechselst. Und da, finde ich, hat die GNOME Shell einen bedeutenden Vorteil gegenüber Unity. Weil Unity hat ja die Bildschirme jetzt unten links am Dock als eigenes Symbol. Du kannst draufklicken, dann zoomt es raus. Dann siehst du deine vier Bildschirme, die defaultmäßig
diesen halt hier sind. Exposé-Effekt oder wie das heißt.
Richtig. Und da musst du, was mich wahnsinnig, nochmal doppelklicken, damit dass du wieder zurückzoomst auf einen anderen Bildschirm.
Okay,
Also das ist ein für mich ein Horror-Workflow, reißt mich jedes Mal raus. Dort bei der Gnome-Shell ist es so, dass du einfach in links rauf in den Corner fährst. Du hast die Voranzeigen dazwischen den Desktops und kannst in einen anderen reinspringen. Beziehungsweise du hast immer so viele Desktops wie du Applikationen. Wenn du jetzt eine Applikation öffnest und möchtest auf einen neuen Desktop machen, wird automatisch ein neuer Desktop hinzugefügt. Also du hast immer nur so viele Desktop-Voraussichten und Desktops zur Verfügung,
wie
du brauchst. Nie mehr und nie weniger.
Aber du musst nicht unbedingt jede Applikation auf einen eigenen Desktop
legen.
Du kannst auch weiterhin deine 7 Applikationen auf einem Desktop haben und mit Alt-Tab dann hin und her switchen, wie man es gewohnt ist.
Gnome Shell versucht halt mehr an mehr Sachen zu drehen. Du hast auch keinen Minimier-Button mehr, weil es keinen Sinn macht, weil du keinen Taskbar mehr hast in dem Sinne.
Ah, also alles, was jetzt von Microsoft 3.1 eigentlich noch alles schön langsam angelernt wurde in unsere Hirne seit den späten 80ern, dass es einen Minimier-Button
ja,
gibt.
Ja, genau, richtig.
Also was eigentlich davor schon auch Apple gehabt hat und Geo und wie sie alle geheißen hat, dass
und
man Fenster groß und klein machen kann und herumschieben. Eigentlich der Amiga hat das ja auch schon gehabt. Ne?
Ich meine, das macht einen am Anfang natürlich ein bisschen Workflow wahnsinnig, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, hat diese Strenge vom Bedienkonstant von der Gnome Shell, also mir taugt es. Und jetzt bei Unity...
Und damit würde ich als Gnome Shell-User noch cooler sein als ein Apple-User, die ja immer noch Minimier-Buttons haben, oder
haben die jetzt
sind die auch noch sind die auch schon weit?
Nein, die sind nicht so weit. Bei Lion oder so.
Nehmt das, Apple-User, hinterher.
Also wenn man den Apple-Desktop herkommt, die haben ja jetzt so einen neuen Fetisch, dass alle Applikationen, glaube ich, im Fullscreen-Modus aufgehen.
Die Apple.
Bei Apple, ja, das ist beim Lion gekommen.
Das hat mich bei irgendeiner Ubuntu-Version für Netbooks einmal schon irrsinnig genervt, dass jede Messagebox, die ich programmiert habe, war dann plötzlich im Fullscreen.
Und da kann ich nichts Gutes berichten jetzt. Bei der jetzigen Unity-Version ist es jetzt auch so. Also wenn ich den Firefox öffne oder irgendeine Applikation, plopp.
Aber ich kann es schon wieder mit End maximieren oder so.
Du kannst ein End maximieren.
Aber er will prinzipiell maximiert sein. Alles.
Ja, ich glaube, das ist der größte Anknüpfungspunkt von Unity an Mac OS X, dass sie jetzt eben oben im Top-Panel auch die Applikationsmenüs wie Datei, Speichern und weißt du...
Genau, stimmt, das habe ich vergessen.
Und das haben sie oben im Top-Panel, das ist so eigentlich, wie es bei Mac OS X schon immer war.
Das ist nicht mehr wie früher, dass jedes Fenster sein eigenes Menü hat und du kannst herumschieben, sondern es ist das Menü immer oben. Das hat ja Apple immer schon gehabt. Ne?
Wir haben es am Anfang ein bisschen rumgefrickelt beim Firefox, wo sie es noch extra so reinbauen haben müssen und das ist jetzt so. Was mich eigentlich nicht stören würde, weil deswegen hat das Top-Panel eigentlich immer eine gute Funktion, aber es nimmt auf jeden Fall auf, du, es leuchtet.
Ja, genau. Ich bewundere unser dunkles Handy, was nur rot vor sich hin klingt.
Schaut aus wie ein unblinkender Knight Rider.
Kann absolut nicht mehr feststellen, ob es aufnimmt oder schon längst im Off-Modus ist.
Ja, also das haben sie natürlich bei diesem japanischen Nachbau nicht so hübsch gelöst. Gar nicht gelöst, nämlich. Ja, und bei Unity, also jetzt reden wir eh schon lange über Unity. Also dieser Fullscreen-Modus macht mich fertig. Das Umsprungen zwischen den Desktops finde ich nicht so schön. Sie haben sich grafisch auch ein kleines Vorbild genommen an Windows 7 jetzt, weil wenn du diesen Hauptmenüpunkt, nur grafisch, keine Sorge, wenn du diesen Start-Button drückst, dann geht so ein Milchglas-Effekt auf und du hast so eine Ebene drüber und kannst dann deine Tasks machen.
Ich wittere einen saftigen Patentstreit.
Wegen Milchglas-Effekt.
Also Milchglas-Button-Effekt.
Der größte Patentkrieg seit der SCO.
Ja, die haben mehrere Anwälte, die nur dafür bezahlt werden, dass sie sowas tun. Ich meine,
sicher.
Die werden ihr Geld nicht wert, wenn sie das jetzt nicht im Grund und Boden klagen.
Ja, da kann man immer noch vor American Life Podcast empfehlen, wo sie echt Leute interviewt haben aus dem Silicon Valley und die dazu befragt haben, über die Sinnhaftigkeit. Das ist wirklich zu empfehlen. Dieses Hauptmenü haben sie aber verbessert. Da gibt es jetzt einen eigenen Button für Dateien suchen und für Applikationen anzeigen. Und was wirklich wichtig ist bei diesen, wenn man immer eine Suche einbaut, dann darf die Suche nicht hängen, wenn du was eingibst. Ich weiß, es ist sehr schwer oder so, aber es muss entkoppelt sein. Und dort ist es wirklich ein flüssiges Eingabesystem. Du kannst eintippen und er sucht währenddessen, aber es hakt nicht bei der Eingabe.
Okay.
Du bleibst
also,
nicht stehen.
Du siehst nicht die
Sanduhr. Es ist flüssig. Ja. Also Sanduhr kann man ruhig sehen, aber wenn es beim Eintippen hakt, dann stört es
also,
im Arbeitsflug.
Also dass du was tippst und es kommt nicht.
Richtig. Das haben sie jetzt relativ hübsch gelöst. Und wo man wirklich merkt, dass viel Liebe reingeflossen ist, ist das Software Center. Schaut jetzt auch sehr un-GTK-mäßig aus. Es schaut schon eher aus wie ein Webshop. Sie haben auch ein eigenes fancy Smarty-Grafik oben
ich einen,
und so.
Ich habe einen Bug reportet. Ich wollte nämlich, dass man, da gibt es ein Bewertungssystem für die Apps. Da habe ich schon fest herumbewertet und so, weil man stolz, wenn ich der Erste bin. Aber das hat irgendwas nicht können. Genau, die App hat man nicht aus dem Software Center heraus starten können. Und das hat mich urgenervt, dass man da bewertet und dann nicht startet. Starten. Und dort, wo du startest, kannst du es nicht bewerten. Habe ich das vorgeschlagen.
Weiß ich gar nicht. Muss ich mal anschauen, ob das jetzt möglich ist. Auf jeden Fall merkt man, dass das einfach optisch jetzt schaut definitiv. Und sie haben erkannt, es ist die einzige Linux-Distro, die das jetzt mal so per Haus irgendwie unterstützt, so ein Software-Center. Es war wichtig, noch ein Abstraktionslager über Synaptic oder andere Frontend zu schaffen.
Synaptic ist nicht massentauglich.
Nein,
sozusagen.
Ist es nicht.
Und vor allem, was ja das Software-Center anbietet, was Synaptic nicht kann, ist kommerzielle Software.
Ja, dieser Verkaufgeschichte.
Ja, und das ist gar nicht so schlecht, finde ich, jetzt für den Durchschnitts-User, der jetzt unbedingt sein Skype oder was auch immer kaufen will. Du hast nämlich dadurch einen Linux-Webshop und auch eine Verdienstmöglichkeit für Firmen. Trotzdem hast du eine Riesenauswahl an freier Software.
Sie wollen ja auch einen eigenen Musikservice machen und dieses Ubuntu One. Ich glaube, das ist the way to go. Über die Desktop-Lizenzen werden sie jetzt nicht so viel
verdienen, aber das Software-Center würde ja unter der GNOME-Shell genau so funktionieren, oder nicht?
Natürlich.
Ja.
Das ist eine reine
GNOME-Shell ist jetzt einfach eine andere Weise, wie ich mit meinen Fenstern und Applikationen arbeite und sie
hin und her wische. Eine andere Weise, wie dich die Instant Messengers nerven können mit ihren Pop-Ups.
Und wo meine Minimier-Buttons, die es ja dann nicht mehr gibt und so.
Okay. Ja.
Also GNOME Shell, kann man das so zusammenfassen, ist schon ein bisschen mehr die Zukunft und...
Du, ich würde es mir wünschen, insofern, weil ich es einfach fürs innovativere Projekt halte jetzt einmal.
Und Unity geht halt eher kleinere Schritte.
Aber andererseits, ich finde Unity auch gut, das sollen sie machen, weil wenn du eine Distro bist und dir so ein Profil geben möchtest, wie sie es jetzt mit dem Software Center machen oder so, ist es wichtig, dass sie da auch einen Handlungsspielraum haben. Ich verstehe da den Shuttleworth und seine Konsorten
schon. Und sonst hast du an deiner neuen Linux Super Super Alpha Distro irgendwas Tolles entdeckt?
Irgendwas, was
oder
mir
etwas,
jetzt wirklich,
dir aufgefallen ist?
Was jetzt so super spitze gewesen wäre. Naja, ich glaube, das sind die kleinen Änderungen. Das hat ja auch der Shuttleworth selber gesagt, Oneric Ocelot, das tragträumerische Frettchen oder Ocelot irgendwie, soll deswegen sein, wenn man auch zum Tagträumen braucht man Disziplin. Also diese Grundaussage war so, bitte nicht so neue Features reinzuhauen. Eine Sache haben sie jetzt reingebaut, ich weiß nicht, ob das, aber ich glaube, das war bei Ubuntu Unity schon beim letzten Release, sie haben Zeitgeist, das ist so ein History-Framework reingebaut.
Ist das nicht eh so ein Journal, das aufzeichnet, was du machst, das ist wie der XO eigentlich.
Ja, und das ist jetzt mit dem neuen Hauptmenüpunkt, wo du da reinklickst und
also
so, das ist sehr
gute
schön.
Gute Nachricht für alle Windows- und sonstigen Computer-Users, die immer Schwierigkeiten haben, mit ihren Dateien die wiederzufinden.
Ja.
Die Linux-User mit Zeitgeist, die arbeiten daran.
Ja, mit Zeitgeist und Zeitgeist.
Zeitgeist. Ja. Okay.
Ja.
Dann hast du gesagt, du hast noch eine tolle Anime-Show.
Anime, oder? Ja. Ich habe ja mich letztes Mal nicht beschwert,
auf
der Anime-Night.
Anime-Night, genau.
Und jetzt hast du einen
vollen Anime-Hunger gekriegt.
Ja, ich hab ja seit Jahren nicht mehr neu recherchiert und eine Zeit lang habe ich ja viel recherchiert. Mein Problem bei Anime ist ja nicht irgendwas zu finden, sondern dass man immer irgendwas findet, aber eigentlich nicht etwas, was so wirklich cool ist. Weil der Markt ist so riesig groß und vollgeproppt mit Fantasy und Schulmädchen-Animes. Einfach lauter Zeug, was einem nicht so interessiert. Und ich bin jetzt gestoßen auf ganz zufällig, einfach nur, weil ich mal so eine Stunde rumgeklickt habe im Netz und eine Serie finden wollte, auf Steins Gate nennt sich das.
Steins Gate, das
Steins
klingt
Gate.
Deutsch.
Steins ist der deutsche Part und Gate ist aber ein Fantasiebegriff. Es geht um Folgendes, ein junger Typ, der sich für einen Wissenschaftler hält, möchte die Weltherrschaft an sich reißen, ganz klassisch. Nein, er ist kein Deutscher, er ist Japaner und er ist auch ein clumsy Hero, also er ist in Wirklichkeit eher ein lieber Typ und er ist
clumsy
so...
Clumsy Hero heißt das?
Ja, so Budget.
Okay.
Ein budgeter Hero, weißt du, so einer der Hauptpersonen, der aber schon irgendwie auch immer so ein bisschen dumm rüberkommt in manchen Situationen. Und er möchte eben die Weltherrschaft an sich reißen, hat ein das nennt er Labor, in Wirklichkeit ist es glaube ich so eine Art Hackerspace, wo er zusammen mit einem Mädchen und einem seinem besten Kumpel, so einem Hacker zusammen wohnt und die kommen dann drauf, dass sie Zeitreisen, jetzt führt sich nämlich Planet der Affen Zeitreise und Anime führt sich jetzt zusammen in einer Serie, weißt du, wie konsistent genial, auf jeden Fall.
Mit Freude stelle ich fest, dass der Real-Life-Anteil in deinem Leben immer geringer wird, also ich glaube, du bist gut unterwegs.
Zeitgeist-Effekt würde jetzt, und die kommen dann drauf in ihrer Dreier-WG, dass sie SMSen in die Vergangenheit schicken können. Und
Moment, kann ich das nicht auch? Na, umgekehrt, ich kann sie in die Zukunft schicken. Ne?
Ja, in die Vergangenheit ist schwierig und da können sie ändern. Und es ist halt, die Serie ist nicht, also die Anime-Serie, Anime sind überhaupt nie so wirklich zu empfehlen, außer sie sind so outstanding wie Ghost
Moment,
in the Shell.
Serie heißt jetzt, das ist jetzt eine Fernsehsendung.
23 Episoden
gibt es. Also kleine Episoden, es ist kein Comic.
Es ist kein Comic, es ist eine Fernsehserie, 23 Episoden.
Und so im Heidi-Stil, wie man sich das vorstellt.
Heidi überhaupt nicht, Heidi war ja 80er-Jahre-Stil, wo wir noch nicht mitbekommen haben, dass wir überhaupt Anime schauen. Das war war Vicky und die starken Männer, Anime, ja. Niklas und Lunge aus Flandern, Heidi, das waren alles ganze Perrin, das war alles ja. Anime, wir waren okay. schon voll gepflastert. Nein, nein, das ist ein sehr moderner Look, das ist 2010 rausgekommen, die mhm. Serie. Und das Coole ist daran, also von der Handlung her, ist es zuerst sehr gag-lastig und mhm. so die typischen Stereotypen, es kommen auch sehr viele weibliche Charaktere mhm. vor, aber die Charaktere selber sind relativ liebevoll und witzig gestaltet. Zweitens spielen sie dieses Zeitreisespiel bis zum Wahnsinn, was man sich in Europa wahrscheinlich nie trauen würde.
Also ist es ein bisschen intelligent auch gemacht, oder?
Eigentlich
gehen
schon.
Gehen sie einfach hin und ändern schnell mal die Vergangenheit und alles ist wieder
natürlich,
gut.
Natürlich, wenn man sich so auf einem riesigen Graphen aufzeichnen würde, ja. Zeitreise ist automatisch ein Schuss ins Knie.
Ja.
Aber generell schaffen sie durch die Zeitreise den Suspense aufrechtzuerhalten.
Okay.
Also man fühlt das schon. Und der Technikbezug ist schön gemacht. Also die Mails haben sie deswegen so genannt, weil es ist von DeLorean Mails. Das ist ja der Wagen, der in Zurück in die Zukunft verwendet
okay.
wird. Also es sind so Nerd-Anspielungen drinnen. Und die böse Organisation, das fand ich auch sehr köstlich, weil so einen Blick der Japaner so auf europäische Ausdrücke wirft. Die böse Organisation, die auch an Zeitreisen forscht, heißt CERN.
Das sind ja die, was jeder weiß, die ein schwarzes Loch bauen
ja, bei genau. Genf. Ne? Also wird aber als böse Zeitreiseorganisation ausgewiesen, gegen die kämpfen. Und der Main-Character hat so ein lustiges Bleens. Also zwischendurch ja. hat er die Angewohnheit, dass er ein verrücktes Wissenschaftlerlachen ausfällt. Oder er telefoniert doch gerne mit seinem abgeschalteten Handy und telefoniert mit irgendeiner erfundenen Organisation und nimmt Aufträge entgegen. Also er hat sie nicht mehr alle, aber auf sympathische Weise.
Sehr gut, sehr gut.
Und ja, und warum ich dann wirklich auch hängen geblieben bin drauf, ich wollte eigentlich drüber twittern, aber mein Projektorbild ist zu schwach, ich kann es nicht gescheit abfotografieren. Technologie wird wunderschön gezeigt. Also
okay.
sie suchen dann im Laufe, ist kein Spoiler, einen IBM, also Nordpol, nicht Mamatat, 5100, einen klassischen Computer, um irgendwas zu dechiffrieren. Und sie unterhalten sich irrsinnig laufend über SMS, also man wird währenddessen nervös, weil laufend ihr Vibracall angeht. Und du siehst, wie sie recherchieren im Netz über Twitter-artige, sie nennen es Ad-Channel, und
ja.
da siehst du halt die Nachrichten aufpoppen. Und alles, was man am Schirm sieht, das schaut viel besser aus als in jetzigen amerikanischen Krimiserien
so
oder
gern.
So. Ja, Technik, Ästhetik und wie es abgebildet wird, ist super. Und
da gibt's Moment, aber was ich, es schaut besser aus als amerikanische Krimiserien, aber die sind ja immer von der zeittechnisch ein Jahr hinten nach.
Ja,
und die
schon,
haben ja jetzt,
weißt du,
da haben ja jetzt
haben
die Kommissare so Facebook und so.
Schau, die, ganz haben, neu für die. Die haben generell haben die ja eigene Designer, die das so hinrichten, dass es ja. ausschaut wie ein Fantasiebetriebssystem.
Aber meistens schaut es worauf ich hinaus will, schaut es besser aus als das, was du jetzt in echt hast, sozusagen?
Nein, es schaut realistisch aus. Du hast
einfach realistisch.
Aber ein Mischmasch aus allen Plattformen. Also die Shell schaut aus ein bisschen wie eine Windows-Eingabe-Aufforderung, der Browser schaut ein bisschen aus wie der Safari und der Mac OS X.
Mm.
Es gibt Google, aber es nennt sich Google, also mit Dora. Und du hast alles da und du weißt...
Ganz eine dumme Frage, warum
das
trauen
SMS
sich eigentlich nie die echten Namen zu verwenden, weil es nicht
ja,
Zeit bringt dafür oder weil man dann Angst hat, dass ein Rechtsanwalt kommt und das nicht mag?
Wahrscheinlich beides.
Mhm.
Wahrscheinlich beides, aber ich kann es dir nicht sagen. Auf jeden Fall, mich hat das irgendwie beschäftigt und ich habe die 20 Folgen relativ schnell angeschaut.
Deshalb wirkst du so ein bisschen müde.
Ja, vielleicht. Und ja, ich meine, wenn man sonst, ich habe da noch ein bisschen in meiner Anime-Vergangenheit gekramt. Wer es nicht weiß, man kann sich auf jeden Fall die Ghost in the Shell Serien, zwei Staffeln anschauen. Da hat es auch einen Ghost in the Shell 2 gegeben und einen Fernsehfilm. Da gibt es einiges zu schauen. Wer auf Arty-Zeug steht, kann Große Sosama anschauen, ein Familiendrama. Geht es auch ein bisschen um Zeitreise, ist aber nicht der Hauptdreh, ist eher so ein absurdes Theaterstück in Anime, also in TV-Serienform. Es gibt einiges, was man schauen kann. Es für Nerds noch natürlich Serial Experiment Lane irgendwie. Das ist sehr schön zu sehen, weil sie die Macintosh Millenniums haben die geheißen. Das haben ausgeschaut, so waren damals eine limitierte Auflage von Macs, die ausgeschaut haben wie Bang & Olufsen Stereoanlagen, haben sich nicht durchgesetzt. Aber in der Serie kann man es noch wunderbar sehen, dass sie das aufgegriffen haben.
Ist
das
aber eine Echtserie oder auch eine
Anime? Serial Experiment Lane ist auch ein Anime.
Also.
Ein super weirdes Anime. Also wenn man wirklich mal auf was Langsames steht und was wirklich, wirklich, wirklich freaky Stuff ist, dann kann man sich das anschauen.
Mir geht jetzt nicht aus dem Kopf der eine Fernsehfilm, doch Fernsehfilm mit dem Schauspieler von der IT-Crowd, der, ich glaube, frequently
asked questions about
time travel.
Das
muss man natürlich an dieser Stelle auch erwähnen.
Ja,
das
fügt sich als kichernde Seitenkommentar
an. Podcast-Hörer, die zu viel Real-Life haben, also tägliche
Ja.
Das tägliche Entwischen aus diesem eher öden Dasein. Genau.
Ja, das habe ich eh schon viel zu lang gequatscht über die Serie, aber wenn man schon dabei ist, jetzt hänge ich noch meinen Podcast-Tipp dran, nämlich Anime World Order. Das ist ein amerikanischer Podcast über Anime. Und am Anfang wollte ich ihn nicht so, da fand ich ihn nicht so toll, weil sie haben mehr über privates Zeug gequatscht, aber jetzt habe ich wieder 2-3 Mal reingehört und ich bin auf neue Serien dadurch draufgekommen. Eigentlich machen sie es ziemlich gut und das Interessante ist, die beiden Fans, also die 3 Leute sind das, 2 davon dürften oft auf so Konvents fahren und Panels, also Vorträge halten. Mhm. Und da kriegt man so ein bisschen Einblick. Also ich bin nur gespannter Zaungast von der ganzen Geschichte, aber ich fand das eigentlich ganz gut. Ja. Das war ihr ein ganzer Redeschwall über Anime.
Du, nicht nur du hörst dich gerne reden, ich auch.
Sehr gut.
Ja. Na, passt. Dann haben wir heute, welche Folge waren das jetzt? 17, oder?
17, ja. Genau.
Ich würde sagen, damit lassen wir Folge 17 zu Ende gehen. Genießen Sie bitte extrem diesen Podcast. Hören Sie sich ihn mehrmals an. Er ist wirklich perfekt geschnitten.
Jo, hoffentlich.
Vom Gregor persönlich. Große Sonst schneide ich das ja irgendwie mit dem Holzhammer. Und so.
Du bringst mich ins Schwitzen, aber ich werde mein Bestes tun.
Da wird jetzt sicher so anmodulierte so Soundeffekte, wo etwas ganz leise anfängt und lauter wird und dann wieder also schön abschwillt, fade in, fade out. Ja, ja, Stereo-Effekte.
Nur beim Übergang oder vielleicht von deinem Beiträgen zu uns. Zum Podcast oder so, aber ich werde nichts Großes machen. Vielleicht ein bisschen die Lautstärke anpassen und
oder dann vielleicht das Hintergrundrauschen wegtun oder dieses.
Das kann man machen,
aber was du mir vorgeschlagen hast, dieses Stereo in Wirklichkeit in ein Mono transferieren, also Sachen, die sie noch nie gehört haben.
Ja, ich werde mich heute dran setzen, ich bin gespannt. Hoffentlich bleibt mir das Outer City treu.
Okay, dann bis nächsten Dienstag wieder.
Schön war's.
Wieder, bis dann. Gluck, gluck, gluck.